Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 310.
Es ist 19.30 Uhr. Deutschlandradio Kultur. Literatur. Im Idealfall ist der Verlagslektor der Mittler zwischen Autoren und Verlagsinteressen. Manche Autoren hingegen betrachten den Lektor eher als Feind, der ihre Texte zerstören will. Doch können sich Lektoren überhaupt noch intensiv um Autoren und Texte kümmern? Lutz Bunk hat nachgefragt.
Es ist eine Arbeit, die nicht fürchterlich gut bezahlt ist. Es ist eine Arbeit, die sehr viel von einem abverlangt, die auch oft eben verlangt, dass man über die Wochenenden arbeitet, die eine völlig unklare Einteilung von Privatarbeitszeit und Arbeitszeit mit sich bringt. Also man hat ein bequemeres Leben, glaube ich, als Autoverkäufer.
Wolfgang Körner, 41 Jahre alt, seit 10 Jahren Lektor beim Eichborn Verlag Berlin und mittlerweile auch Programmleiter.
Ich glaube, ein guter Lektor ist eigentlich immer eher so eine Art Diener des Manuskripts, sogar noch mehr des Manuskripts als des Schriftstellers, weil es sein Interesse sein muss, dass es richtig gute Bücher gibt. Das ist der Job, für den man angestellt ist. Das ist auch das, weshalb man diese Arbeit machen will.
Idealtypisch betrachtet sicherlich. Die Autoren der Manuskripte hingegen beurteilen die Zusammenarbeit mit den Lektoren oft kritisch. Pieke Biermann, selbst einmal für 2 Jahre Lektorin, mittlerweile aber Autorin von 8 Büchern, 3-mal gewann sie den Deutschen Krimipreis.
Also der Lektor, der unmöglich ist für uns Autoren, lässt sich für mich nach meiner Erfahrung folgendermaßen zusammenfassen. Egal welchen Geschlechtes und sogar egal welchen Alters, er hat ein Problem und das Problem ist, er ist nicht Autor. Er geht instinktiv davon aus, er kann alles besser als der Autor und er muss auch alles erstmal besser machen, weil ein Autor kann das nicht.
Ein vorprogrammierter Konflikt, der Lektor als der natürliche Feind des Autors. Allerdings nicht immer, es gibt auch positive Gegenbeispiele. Hans-Jürgen Balmes vom S. Fischer Verlag.
Es gibt Autoren, die auch ganz offensiv die Zusammenarbeit mit einem Lektor suchen und brauchen. Hemingway, der Carl Perkins seitenlang gefragt hat, welches Wort er jetzt benutzen soll. Aber es gibt auch Autoren, die ganz bestimmt und ganz klar von ihrem eigenen Buch überzeugt sind und nach dieser Idee arbeiten.
Lektor, vom lateinischen Lektor, Leser, Vorleser. Angestellter oder Honorarkraft eines Verlages, der die angebotenen Manuskripte überprüft bzw. die angenommenen Manuskripte bearbeitet.
Wolfgang Körner vom Eichborn Verlag über jenes Berufsbild des Lektors, das Außenstehende meist von seiner Arbeit haben.
Man stellt sich ja immer vor, man sitzt da mit einem Manuskript und versenkt sich da rein. Der Arbeitstag eines Lektors sieht, glaube ich, eher so aus, dass er 6 Stunden lang ununterbrochen telefoniert. Und zwar mit ständig verschiedenen Leuten. Der eine fragt nach seiner Honorarabrechnung vom letzten Jahr, der nächste hat eine Idee fürs übernächste Jahr. Der dritte mag das Cover seines Buches nicht. Der vierte sagt, dass er jetzt noch 2 Journalisten kennt, die sein Buch befördern können. Der fünfte fragt, wie es denn mit der Werbung aussieht. Und irgendwo ganz am Ende des Tages oder auch mal am Wochenende oder wenn man sich einen Tag frei haut und frei hackt, dann sitzt man mal ein paar Stunden und versenkt sich in ein Manuskript. Aber der Großteil des Tages sieht anders aus.
Der Lektor ist inzwischen immer öfter auch ein Manager des Buches. Allerdings nicht nur eines Buches. Wolfgang Körner bearbeitet normalerweise pro Jahr ca. 20 Bücher. Im letzten Jahr kamen noch 10 hinzu. Insgesamt nur 12 bis 14 Titel pro Jahr muss Sachbuchlektor Ludger Ikers vom Berlin Verlag betreuen. Manches Buch allerdings hat 800 Seiten. Gelesen wird auch bei ihm meist erst nach Büroschluss.
Also natürlich ist es kein Beruf, wo Sie um 5 den Griffel fallen lassen und dann nach Hause gehen und nichts mehr weiter damit zu tun haben, sondern die Grenzen sind fließend. Also regelmäßig hat man irgendein Manuskript mit in der Tasche, das man übers Wochenende liest oder am Abend oder lesen wollte und sollte. Ob man es dann tut, ist nochmal eine andere Frage.
Und trotz all der Arbeit schaffen es Lektoren doch immer wieder, den jeweiligen Autor eines Buches mit Änderungswünschen zu überraschen. So ging es auch Autor Olaf Schmidt mit seinem Debütroman Friesenblut, der gerade erschienen ist. Ein paar Winzigkeiten, wie er sagt, fielen Lektor Wolfgang Körner im Manuskript auf. Zum Beispiel sollte die Rahmenhandlung vollständig umgeschrieben werden. Harmlos dagegen war folgender Änderungswunsch des Lektors: Wenn das Auto auf Seite 60 kein Benzin mehr habe, dann solle man doch schon auf Seite 1 darauf hinweisen, dann wisse der Leser rechtzeitig Bescheid. Ein Füllhorn voller Verbesserungsideen, zum Beispiel auch:
Gelbgraue Wellen, unaufhörlich das Ufer hinausschlagend. Und dann hab ich ihm gesagt, nimm halt dieses Partizip raus, das Ufer hinaufschlagend ist irgendwie ein bisschen umständlich. Und zum Zweiten wirkt es auch viel lebendiger, wenn da ein Relativsatz draus gemacht ist.
Aus dem Roman Friesenblut von Olaf Schmidt, der gerade beim Eichborn Verlag Berlin erschienen ist.
Endlos wand sich die Landstraße, dem Verlauf der Küste folgend, nach Norden. Rechter Hand erstreckte sich die dämmerige Marsch, zur Linken begleitete ihn der Deich, in dessen Windschatten er fuhr. Durch das gleichförmige Rauschen der Fahrt glaubte er das Tosen der See zu hören, gelbgraue Wellen, die unaufhörlich das Ufer hinaufschlugen. Die Scheinwerfer durchdrangen nur mühsam den Nebel, der immer dichter zu werden schien, je näher er dem Ziel seiner Reise kam. Die Heizung war kurz nach Hamburg ausgefallen, es war eiskalt. Seine klammen Hände vermochten kaum, das Lenkrad zu halten. Der Polo hatte kaum noch Benzin, aber die letzte Tankstelle hatte er irgendwie verpasst. Jetzt blinkten ihm vereinzelte Lichter entgegen. Dagebühl. Er passierte die wenigen Häuser des Ortes und erreichte die Mole. Die Laternen, die sonst das Gelände in ein weiches, orangenes Licht tauchten, waren ausgeschaltet. Im Mondlicht, das verstreut zwischen den Wolken hindurchschien, erinnerte der Hafen an einen in menschenfeindlicher Einöde aufgegebenen Außenposten. Jetzt sah er das offene Meer. Die Nordsee war noch stürmischer, als er erwartet hatte. Eine aufgewühlte Fläche wie kochendes Blei. Es lag keine Fähre am Anleger.
Es gibt ganz verschiedene Verlage natürlich. Also es gibt zum Teil aus wirtschaftlicher Notwendigkeit, zum Teil aus bestimmten Betriebsformen heraus Verlage, die sind ganz brutal auf Verkauf orientiert. Und es gibt natürlich in gewisser Weise unaufrichtige Verlage, die erst ein Manuskript einkaufen und dann dem Autor sagen, so, aber jetzt musst du das und das und das und das ändern, damit wir es überhaupt veröffentlichen. Wir bemühen uns eben zu sagen, wenn es nun tatsächlich so ist, dass wir was nehmen, von dem wir wissen, wir wollen auch dann arbeiten, dann gibt es, bevor wir einen Vertrag machen, ein Gespräch, wo man sagt, das Buch hat 3 Ebenen, 2 funktionieren wunderbar, die eine funktioniert nicht, da würden wir von dir wollen, dass du es umschreibst mit uns, machst du mit oder nicht?
Jeder Debütautor wird natürlich Ja sagen und mit allem einverstanden sein. Ein weltberühmter Schriftsteller hingegen kann Zumutungen durch Lektoren mit einem Lächeln ablehnen, wie der indische Autor Vikram Seth. Einmal ist es ihm passiert.
Yes, there was one case where in one country which will remain nameless.
Ja, einmal wollte ein Lektor, dass ich Teile aus dem Buch rausnehme. Und ich habe einfach Nein gesagt und es mit jemand anders gemacht.
And so the book has moved elsewhere.
Eine streitbare und unerbittliche Autorin im Grabenkampf mit den Lektoren ist die dreifache Krimi-Preisträgerin Pieke Biermann. Lektoren?
Sie sind eigentlich nur Funktionen. Sie sind Funktionen innerhalb einer Apparatur und sie funktionieren nach dem, was ihre Geldgeber ihnen vorgeben. Und sie funktionieren am allerwenigsten im Sinne des Autors.
Zu einem Skandal entwickelte sich fast ein Konflikt zwischen Pieke Biermann und einer Lektorin des größten deutschen Verlagshauses. Zwar hatte der Cheflektor das Manuskript schon durchgewinkt, dann aber wurde es innerhalb des Konzerns in einen anderen Subverlag verschoben. Anstatt das Exposé des Romans zu lesen, das die Strukturen des Buches schon vorab schildert und erklärt, stürzte sich die Lektorin dort mit ungebremster Akribie in die Textarbeit.
Sie hat praktisch alles umstellen wollen. Also die ganze Montagetechnik, die ich hatte, hat sie überhaupt nicht begriffen, sondern hat immer so Vorschläge gemacht, hier an dieser Stelle ist irgendwie merkwürdiges Deutsch, das passt nicht zum Rest. Das merkwürdige Deutsch, was nicht zum Rest passte, war von Kafka, original. Und die Tatsache, dass das von Kafka ist, stand bereits im Exposé.
Pieke Biermann verweigerte jede Änderung und drohte außerdem mit Schlagzeilen in allen deutschen Feuilletons. Deutscher Großverlag will, dass Kafka umgeschrieben wird. Die Lektorin wurde vom Verlag gezwungen, nachzugeben. Ein Ausnahmefall. Die Wirklichkeit sieht normalerweise anders aus. Der Markt und der Umsatz bestimmen die Regeln, denen sich nicht nur die Autoren, sondern auch die Lektoren meistens fügen müssen.
Die haben gelernt, dass dieses ganze fatale kulturelle Zeugs, was so in den letzten über 20 Jahren hier in dieser Republik auch so Zeitgeist war, ne? Also Stichwort Kohlsche Wende 82, geistig-moralisch und so. Was Inhalt ist, ist eigentlich gar nicht mehr so interessant. Interessant ist, was die Oberfläche ist und verkauft sich das. Also diese Art von Rücksichtslosigkeit und Inhaltslehre haben die natürlich auch gelernt zu inhalieren als in Gänsefüßchen Rationalität des Marktes.
Bestätigt auch zum Teil Lektor Wolfgang Körner.
Da gibt es natürlich zwei Typen. Es gibt, glaube ich, den Typ Lektor, der versucht, alles möglichst verkäuflich zu machen. Das ist eine seiner Aufgaben ja auch. Er wird vom Verlag hier bezahlt dafür, dass dann die Bücher verkauft werden. Und es gibt aber auch den zweiten Typ, dem ich eher ein bisschen zuneige, der auch sagt, ja, ich finde, man darf von den Lesern auch was fordern. Und die haben den Spaß dran, wenn sie manchmal ein bisschen gefordert werden. Ich muss es nicht alles jetzt glatt bügeln wollen.
Pieke Biermanns umkämpfter Text blieb so, wie er geplant war.
Mit der, sagen wir mal jetzt wirklich, Ignoranz oder auch Nichtbereitschaft, sich auf den Text einzulassen und auf einen Text, der möglicherweise doppelte und dreifache Böden hat, auch doppelt und dreifach einzulassen, hat man es als Autor heute doch sehr zu tun in Lektoratskreisen. Die lesen nicht mehr.
Und diesen Fall haben wir eben in vielen Verlagshäusern, dass da wirklich Leute sitzen, die von Tuten und Blasen keine Ahnung haben, selbst vermutlich kreativ steril sind oder selbst verhinderte Dichter sind oder merkwürdige Vorstellungen haben, was geht und was geht nicht und das kann man nicht. Und als ob es ein Handbuch gäbe, wo das drinsteht, was geht und was nicht geht.
Patrick Süskinds Roman »Das Parfum« fand 10 Jahre lang keinen Lektor in Deutschland. Umberto Ecos Kultroman »Der Name der Rose« wurde 20 Jahre lang von deutschen Lektoren abgelehnt. Deren Kommentar »Karl May im Mittelalter« will niemand lesen. Aber Lektor ist natürlich nicht gleich Lektor. Wolfgang Körner.
So wie es verschiedene Schriftstellertypen gibt, gibt es verschiedene Lektorentypen. Ja, also es gibt einerseits den peniblen Typ, der schon Richtung Korrektorat geht, der sehr darauf achtet, dass alles den Regeln entspricht. Es gibt den ein bisschen sauigeren Typ, glaube ich, dem eher ich entspreche, der aus dem Bauch raus auch manchmal entscheidet, ja, das geht oder ja, das geht nicht. Ich kann es nicht immer genau begründen. Ich kann aber immer dem Schriftsteller sagen, diese Stelle werden die Leute gerne lesen oder sie werden es nicht gerne lesen. Wenn ich lange überlege, kriege ich meistens die Begründung raus. Dann gibt es natürlich den Typen, der sozusagen die Bücher fast selber umschreibt. Also es gibt Leute, die kriegen ein Manuskript und die arbeiten mit dem, was da ist und sagen, mach da was besser, mach da was schlechter, mach da was dazu, lass da was weg. Und es gibt Leute, die sagen, na, also dieser Plot funktioniert so nicht, erfinde doch 3 neue Figuren und mach das Ganze doppelt so lang und dann mach noch einen Handlungsstrang rein.
Dann gibt es neuerdings einen Typ Lektor, von dem ich überhaupt keine Vorstellung mehr habe, wo der herkommt.
Die Tendenz ist, dass Lektorinnen und Lektoren immer jünger werden. 25 bis 30 Jahre bei Berufsbeginn sind keine Ausnahme. Und das Niveau sinkt, trotz des akademischen Hintergrunds in den meisten Fällen. Oft natürlich auch ein Resultat von Arbeitsüberlastung durch Personalabbau oder der Tatsache, dass mehr Arbeit gleich, manchmal sogar schlechter bezahlt wird. Die Strukturen des Verlagswesens verändern sich seit Jahren radikal. Großverlage dominieren den Markt und versuchen, den schwindenden Buchkonsum durch Rationalisierung und Zentralismus aufzufangen. Immer mehr sieht sich der Lektor gezwungen, die Geschäftspolitik seines Verlages umzusetzen. Nur noch selten ist er der kongeniale Mentor eines Buches, sondern wird zunehmend zum Mädchen für alles, kümmert sich um Skript, Autor, Cover, Druck etc. und auch, was essentiell für ein Buch werden kann, um die Übersetzung. Ist die Übersetzung schlecht, hat der Lektor versagt. Oft aber sind gerade ambitionierte Übersetzer den Verlagen lästig.
Also das große Problem bei Autoren und auch bei Übersetzer ist, dass er notfalls den Lektoratsablauf stört, wie das so schön heißt. Ich kenne ganz exzellente Übersetzer, die einfach von Großverlagen ausgewildert wurden, also schlichtweg auf die Straße gesetzt mit der Bemerkung, sie stören hier den Lektoratsablauf. Das heißt also, dieser Übersetzer hat vielleicht sich kompetente Gedanken gemacht, dem Verlag mehrere Varianten und so weiter und so fort angeboten von seiner Arbeit. Das heißt, er wollte kommunizieren über seine Arbeit und sowas wird dann als störend empfunden. Wir haben keine Zeit für sowas. Betrüblich. Sehr betrüblich und völlig bekloppt natürlich.
Thomas Wörtje, Herausgeber der Krimireihe Metro beim Schweizer Unionsverlag, lektoriert die Manuskripte, die er betreut, meist selbst oder er lässt sie von den Lektoren des Unionsverlages in Zürich bearbeiten. Er schätzt, dass es in Deutschland ca. 20 bis 30 Verlagslektoren gibt, mit denen er gerne zusammenarbeiten würde. Mit anderen eben weniger.
Ich hatte einen wunderbaren Clash mit einer etwas höherrangigen Lektorin aus dem Hause Ullstein. Die haben einen Autor, der einer der bedeutendsten Autoren des 20. Jahrhunderts ist, Ross Thomas. 3 Jahre nach seinem Tod bat sie mich zu einem Gespräch und fragte mich, wie man Ross Thomas rüberbringen könnte, hier zu einer Lesung. Ja, sagte ich, wie hätten Sie ihn denn gern, im Sarg oder in der Urne oder so?
Wer sind diese Menschen, die über Literatur entscheiden, aber nie an die Öffentlichkeit treten? Einen Ausbildungsgang für Lektoren gibt es nicht. Wie wird man dann eigentlich Lektor?
Ja, ich glaube, es gibt kein Patentrezept. Die meisten, denke ich, haben irgendwann beim Verlag in irgendeiner Funktion angefangen. Entweder als Verpackhilfe oder gleich im Lektorat oder in der Presseabteilung in meinem Fall. Und dann kam es einfach so, dass ich ein paar Bücher lektoriert habe, ein paar angeschleppt habe, an den Verlag gemeint habe, wäre das nicht was Spannendes für euch. Und bei mir hat sich dann irgendwann ergeben, dass ich einen eigenen kleinen Verlagsteil bekommen habe. Ich glaube, die meisten Sachen sind Zufälle, einen Regelweg gibt es nicht.
Von der Verpackhilfe zum Lektor, das ist sicherlich ein Ausnahmefall. Aber auch bei Wolfgang Körner, der in der Presseabteilung eines Verlages begann, werden Manuskripte und Bücher, die er selbst nicht mehr bearbeiten kann, von Volontären, also von den Verlags-Azubis lektoriert, die meistens jedoch ein Hochschulstudium abgeschlossen haben. Aber einen Standardweg, um Lektor zu werden, gibt es nicht, bestätigt auch Ludger Ikers, Sachbuchlektor vom Berlin Verlag. Er studierte im Hauptfach Sinologie.
Also es gibt keine Regel und ich denke, die Zahl der Quereinsteiger ist relativ hoch. Aber im Prinzip braucht es einfach Glück und eine gewisse Hartnäckigkeit. Also Spaß an Texten und an Textarbeit.
Und es gibt auch Autoren, deren Texte unbeanstandet und praktisch unverändert durch die Hände des Lektorats gehen. Schon das erste Treffen zwischen dem indischen Autor Vikram Seth und seinem Lektor Hans-Jürgen Balmes vom S. Fischer Verlag klingt wie ein Märchen aus Tausend und einer Nacht. Das Märchen vom sagenhaften Schnitzel.
Eines Tages bekam er einen Anruf, dass es möglich wäre, mit ihm über ein neues Projekt zu sprechen. Er sei in Berlin. Ich bin hingefahren, wir wollten zusammen was essen und er hat diese Schachtel dabei mit all dem Material. Und weil es so schwer ist zu erklären und die Geschichte auch so unglaublich, dass ausgerechnet sein Onkel in den 30er Jahren in Berlin gewesen sein soll, hat er diese ganzen Briefe und holt die Fotos heraus von dem Ruderboot auf dem Saarkoffer See. Und so ging es die ganze Zeit weiter. Und als das Schnitzel dann kam, waren wir so sehr in diese Gespräch vertieft, dass wir es eigentlich nie ganz aufgegessen haben.
That's true. Actually, one of the things I remember, all the conversation was not just on my side.
Ja, genau so war es. Autor und Lektor müssen dieselbe Wellenlänge haben, sonst funktioniert das nicht. So wurde also das Schnitzel zu einem Teil der Schöpfungsgeschichte dieses Romans. Und in Zukunft werde ich bei jedem Treffen mit einem Lektor einen Schnitzeltest machen. Der hat drei Teile. Das Bestellen, das Essen, beziehungsweise der Idealfall, der Lektor ist zu abgelenkt, um zu essen.
The ordering, the eating, but most importantly the distraction from the eating.
Lektoren über ihre Arbeit. Sie hörten eine Sendung von Lutz Bunk.
Sie hören den Deutschlandfunk mit den Informationen am Morgen. 7.50 Uhr ist es. Unser Thema jetzt: Alkoholsucht. Alkoholismus ist eine Sucht, die Menschen zerstört, sie selbst, ihre Beziehungen, ganze Gesellschaftsgruppen. Saufen nur die Jungen? Keineswegs. Auch wenn die meisten nicht gern darüber sprechen. Es gibt sie, die Alkoholsucht im Alter. Ein Seniorenheim bei Wuppertal stellt sich offen dem Problem und Petra Tabling war dort.
Das ist ein seltsames Spiel, ne? Und wer hat das gesungen? Weiß das noch jemand? Conny Francis, ja? Liebe ist ein seltsames Spiel. So, jetzt kommen Volkslieder. Moment.
Alle Vögel sind schon da.
Super, sie sind ja richtig schnell. Jetzt das nächste.
Ergotherapeutin Susanne Windhöfel trainiert das Gedächtnis ihrer Patienten mit musikalischen Übungen. Die Bewohner der Wohngruppe 4 im Seniorenheim Ennepetal sollen den Titel des jeweiligen Musikstücks erraten. Es sind einfache Lieder, doch fällt die Antwort oft nicht leicht. Das Erinnerungsvermögen vieler Teilnehmer ist durch jahrelangen Alkoholkonsum stark beeinträchtigt. Auswirkungen des sogenannten Korsakow-Syndroms – eine Trinkerkrankheit, die das Gedächtnis unaufhaltsam zerstört, weiß Susanne Windhöfel.
Wir reden als allererstes immer darüber, welchen Tag haben wir heute, was für ein Datum ist. Und dann das nächste ist das aktuelle Tagesgeschehen. Die Olympiade wurde eröffnet. All solche Dinge, die dann gerade passieren. Meistens haben sie dann irgendwas dazu zu erzählen, so, oh, ich bin früher auch Ski gefahren. Das nächste ist, dass ich dann bespreche, welche Tätigkeiten anstehen. Die Küchendienste, die werden verteilt oder wenn Arztbesuche anstehen.
Die Bewohner der Wohngruppe 4 leben nicht im Seniorenwohnheim Ennepetal, weil sie alt, sondern weil sie alkoholkrank sind und dadurch pflegebedürftig wurden. Süchtig nach einem Stoff, der wie ein Dämon das Leben aller hier begleitet hat. Zum Beispiel das von Gerhard Fischer. Der 53-Jährige war verheiratet und arbeitete als Betriebsschlosser im Ruhrgebiet. Dann ging es in seinem Leben abwärts. Er verlor den Job, dann die Wohnung, schließlich den Kontakt zu seiner Familie. Im städtischen Männerwohnheim wurde das Trinken noch schlimmer. Gerhard Fischer hätte es dort nie geschafft, aus dem Teufelskreis der Alkoholabhängigkeit auszubrechen.
Ja gut, bei mir fing das damals an mit der Scheidung und so weiter. Mir war das alles nachher scheißegal, was hieß, Flasche. Und der Rest interessiert nicht. Ja? Es wurden dann drei, so vier, fünf und mehr bis zur Flasche, manchmal anderthalb Flaschen. Ja? Dann kommt eben doch mal der Punkt, dann geht's nicht mehr. Dann macht der Körper nicht mehr mit.
Als Gerhard Fischer in das Seniorenwohnheim Ennepetal kam, war er unterernährt, verwahrlost und saß im Rollstuhl. Mittlerweile hat er über 10 Kilo zugenommen und sieht gut aus. Fischer braucht keinen Rollstuhl mehr, nur einen Gehstock. Seine Betreuung und die von 26 anderen Schwersuchtkranken im Alter von 42 bis 82 Jahren hat die Erbschaft eines Heimbewohners ermöglicht. Mit dem Geld konnte die Pflegeleitung zusätzlich eine Ergotherapeutin einstellen. Das Pflegeprogramm beinhaltet eine Mischung aus Fürsorge, Gedächtnistraining, Beschäftigung und streng kontrolliertem Trinken. Geregelt wird der Konsum über eine strikte Taschengeldausgabe, die in Absprache mit dem gesetzlichen Betreuer erfolgt. Pflegedienstleiterin Ute Kuhlmann.
1-2 Glas Bier am Tag, also das funktioniert bei den meisten ganz gut. Wir haben immer natürlich auch fitte Bewohner, die hin und wieder so einen Schub haben, dann eben auch in die Stadt gehen, sich irgendwo eine Flasche Korn besorgen. Die nehmen hier auch Aufgaben wahr, ja, die räumen die Tische selber mit ab, die räumen auf, die räumen die Spülmaschine ein und aus, die werken, die machen Ausflüge, die sind einfach hier wieder aufgefangen und fangen hier auch wieder an, für sich selber ein Leben zu entdecken, wo sie einfach auch Sinn drin sehen.
So wie Gerhard Fischer. Der ehemalige Schlosser bastelt heute kunstvolle Holzarbeiten oder er probiert neue Rezepte in der wohngruppeneigenen Küche aus. Alkohol nimmt er nicht mehr zu sich.
Ich habe die Möglichkeit, vieles zu machen, was ich von mir aus möchte. Nicht, was mir jemand sagt, was ich machen soll. Und das hätte ich draußen ja nicht gemacht. Hätte ich gar nicht. Ich mache viel mit Basteln und so weiter. Ich muss sagen, früher habe ich gar nicht gesehen so weit. Es kommt immer was Neues dann hier. Ne? Ja, man muss weiter gucken, nach vorne. Ja, sonst läuft man gegen den Baum.
Gemeinsam mit Petra Tabeling waren wir zu Besuch in einem Seniorenwohnheim bei Wuppertal. Dort geht man mit der Sucht im Alter sehr offensiv um. 7.57 Uhr ist es.
Sie hören in Deutschlandfunk die Informationen am Morgen. Seit dem 19. September 2004 sitzt die rechtsextreme NPD im Sächsischen Landtag. Mit über 9% zogen die Nationaldemokraten damals zum Entsetzen der demokratischen Parteien mit gleich 12 Abgeordneten in das Landesparlament ein. Damit gelang der NPD zum ersten Mal seit 1968 der Einzug in ein Landesparlament. Und nach dem jüngsten Wahlerfolg in Mecklenburg-Vorpommern und dem Einzug in den Schweriner Landtag stricken die Strippenzieher der NPD nun offenbar an einer neuen Strategie. Sie wildern im Wählerpotenzial anderer Parteien, fischen im Reservoir der Nichtwähler, ihr Rezept dabei mehr Bürgernähe. Beobachtungen von Alexandra Gerlach.
Wir haben es deutlich gesehen, dass sie wirklich ihre Leute auch in die Landkreise geschickt haben. Infostände professionell durchgeführt haben, also auf Leute zugegangen sind, mit Leuten ins Gespräch gekommen sind, die Leute bei ihren Problemen gepackt haben.
Kerstin Köditz ist beunruhigt. Sie stammt aus Grimma und ist Landtagsabgeordnete für die Linkspartei PDS im Sächsischen Landtag. Der Wahlerfolg der NPD 2004 zog führende Köpfe der rechtsextremen Partei nach Dresden, um hier das neue Nervenzentrum der Partei zu etablieren. Einer von ihnen ist Peter Marx.
Man wird die NPD, nachdem wir jetzt bereits in 2 Landtagen sind, nicht weiter ignorieren können. Man muss die NPD zur Kenntnis nehmen. Man muss mit uns reden, man kann nicht mehr nur über uns reden. Und es wird die politische Landschaft in Deutschland verändern.
Peter Marx ist inzwischen nach Schwerin umgezogen. Dort wird er wie zuvor in Dresden Aufbauhilfe leisten in der neuen Landtagsfraktion. Der gebürtige Pfälzer hat Jura studiert, aber nicht abgeschlossen. Für Verwirrung und Schlagzeilen gesorgt hat jüngst vor allem der Verdacht, dass die NPD Fraktionsgelder aus Sachsen widerrechtlich für den Wahlkampf in Mecklenburg-Vorpommern eingesetzt hat. Peter Marx hat dies stets vehement bestritten und stattdessen auf den hohen Motivationsgrad der NPD-Gefolgsleute verwiesen.
Es geht vielleicht in die Gehirne der politischen Gegner nicht rein, dass es bei uns Heerscharen von jungen Leuten gibt, die ehrenamtlich Material verteilen, die Plakate aufhängen, tagelang, die so unterwegs sind. Wir brauchen dazu eben keine Söldner.
Den anderen 5 Parteien im Sächsischen Landtag dämmert so langsam, dass hier ihre größte Schwäche liegt. Der Grad der Mobilisierung im ländlichen Raum lässt gerade bei den demokratischen Parteien sehr zu wünschen übrig. Zudem sind die Personaldecken nicht gerade üppig. Die Bereitschaft der Sachsen und auch der ostdeutschen Bevölkerung insgesamt sich parteipolitisch zu binden, ist bekanntermaßen gering. Dies hat sich schon im zurückliegenden Wahlkampf deutlich gezeigt. Außerhalb der großen Städte warben die Plakate fast ausschließlich für PDS und NPD. Die rechtsextremen Parteistrategen wie der Pfälzer Peter Marx wissen das und wollen dies nun ummünzen in reiche Beute für die eigenen Reihen.
Es ist Zeit zu rebellieren, es ist Zeit, um aufzustehen.
Mittel zum Zweck wird das Thema Hartz IV. Der NPD-Funktionär Peter Marx.
In Mecklenburg haben wir vor, dass die Wahlkreisbüros als offene Büros gemacht werden. Und das werden wir auch hier in Sachsen mit Sicherheit auch weiter vorantreiben, dass die Bürger eine Hartz-IV-Beratung bekommen, dass sie gesagt bekommen, wie kann ich Anträge stellen für Wohngeld, welche Möglichkeiten habe ich überhaupt, um Unterstützung zu bekommen, wo kann ich da Hilfen erhalten.
Das ist eigentlich das Erfolgsrezept der alten PDS, die in den vergangenen Jahren umfassende Betreuung und Beratung von unzufriedenen, benachteiligten und ratsuchenden Bürgern in der Fläche durchgeführt hat. Damit hat sie sich das Image der ostdeutschen Kümmererpartei geschaffen. Nun droht Konkurrenz von ganz rechts außen. Das sieht auch die Linksparteiabgeordnete Kerstin Köditz. Dennoch ist sie skeptisch, ob die Rechnung der NPD aufgeht.
In Sachsen ist es ihnen nicht gelungen, wirkliche Bürgerbüros zu eröffnen. Also die Wahlkreisbüros sind kaum auffindbar.
Könnten also ganze Teile der Gesellschaft, die derzeit besonders geschwächt oder benachteiligt sind, in Scharen zur NPD überwechseln? Sozusagen leichte Beute für braunes Gedankengut werden? Diese Sorge steht im Raum, denn die Anhänger der Linkspartei sind nach Erkenntnissen des Dresdner Politologen und Parteienforschers Werner Patzelt keineswegs immer ihrer Partei treu. Das haben schon die Stimmzettel der letzten Landtagswahl in Sachsen eindeutig belegt. Schnittmengen bei der Wählerklientel von Linkspartei und NPD, so Politologe Patzelt weiter, lägen zum einen in der Unzufriedenheit mit den anstehenden großen Reformen der Sozialsysteme.
Und das andere ist das Gefühl, dass unsere ganze politische Ordnung, wirtschaftliche Ordnung, gesellschaftliche Ordnung irgendwie nicht richtig wäre und durch ein alternatives Ordnungsmodell abgelöst werden müsste.
Vor dem Hintergrund des schwindenden ostdeutschen Vertrauens in die Demokratie gewinnt eine Aussage wie diese brisant. Bedeutung. Im Landtag mehren sich daher die Stimmen, die dafür plädieren, von der NPD eingebrachte Themen nicht länger mit Schweigen zu quittieren. Für Lars Rover von der CDU hingegen ist die Parteiarbeit auf der Straße in den Mittelpunkt seiner Überlegungen gerückt.
Ich muss Kontakte zu ganz anderen Bevölkerungsschichten wieder aufbauen, die uns eben in den letzten 5 Jahren nicht von der Angel, das ist falsch formuliert, aber wo der Kontakt einfach verloren ist, wo keine Kommunikation mehr stattfindet.
Sollte dieser Versuch misslingen, dann könnte Kerstin Köditz von der Linkspartei PDS recht behalten mit ihrer Warnung vor einer sich konsequent ausbreitenden NPD in einer breiten Schicht der Gesellschaft.
Sie gehen wirklich Schritt für Schritt und ziehen dort ihr ganzes Konzept einfach durch. Kampf um die Straße, Kampf um die Köpfe, Kampf um die Parlamente und eben jetzt seit 2 Jahren den Kampf um den organisierten Willen, also wo es um die Zusammenarbeit mit anderen Kräften der extremen Rechten geht.
Die Strategien der NPD in Sachsen, das war eine Reportage von Alexandra Gerlach, 7:58 Uhr.